Mein Name ist Manuel, ich bin hier der Pastor und ich freue mich, dass ihr hier seid. Und heute gibt es eine eher ungewöhnlichere Predigt, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Der eine oder andere, Aaron wird es freuen, ne? Ja, aber schauen wir mal. Ja, das fängt, also gute Wille ist da. Ja, hauen wir die erste Folie ran. Das ist so der Titel, das, was mich jetzt so beschäftigt. Wir kommen jetzt ja aus der Markus-Predigtreihe raus. Und wir haben viel gehört, was Jesus getan hat. Wir haben uns angeschaut, was Jesus getan hat. Und hoffentlich haben wir es auch versucht nachzuahmen, was Jesus getan hat. Aber ich dachte, es wäre nochmal einfach wichtig für mich und auch für euch und für uns, dass wir uns einfach mal überlegen, wie setzen wir denn das alles um? Deswegen sei ein Umsetzer oder eine Umsetzerin. Das ist heute der Titel. Heute wird es sehr praktisch. Ja? Das heißt, ihr seid mit beteiligt an diesem Gottesdienst noch mehr als jetzt schon. Genau, ich bin mit uns und dann geht's los. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir für jede Einzelne, die hier ist. Du bist mit ihnen durch die Woche gegangen. Du weißt, wie ihr Herz aussieht. Du weißt, was sie brauchen, Herr. Und ich weiß auch, dass du ja jeden Einzelnen berühren willst. Ich weiß, dass du jeden von uns liebst und dass du ja uns das geben willst, was wir ganz persönlich brauchen, Herr. Und so bitte ich dich, dass du das einfach machst, dass wir anders rausgehen aus diesem Gottesdienst, als wir hineingekommen sind, dass du unser Herz verändert hast. Und dass wir ja lernen und dass wir ja ein ganz neues Gefühl dafür kriegen, Dinge einfach umzusetzen. Dass wir nicht nur Hörer des Wortes werden, sondern auch Tuer. Und so bitte ich dich, dass du das schenkst. Amen. Gut. Ja, wozu haben wir einen Praktikanten, wenn wir ihn nicht gebraucht? Jochen, komm bitte mal nach vorne. Genau, keine Angst. Ich habe den Jochen ganz kurz gebrieft, was ich vorhab. Ja, einige wissen es ja von euch, ich habe ja so ein Faible für Kampfsport, ja, und Selbstverteidigung, kämpfe halt ziemlich gerne und so. Und was liegt denn da näher, wenn wir sagen, hier, wir machen irgendwas Praktisches, ja, als das, was man einfach so gerne mag und kann. Ja? Genau. Gab es nicht auch so einen Praktikanten wie dieser Elton, ne? Ja. Nee, genau. Jochen, also ich packe dich jetzt auch nicht an oder so, erstmal, ne, vorerst. Lass uns erstmal ein kurzes Gespräch führen, Jochen. Warst du schon mal in so einer Selbstverteidigungssituation? Musstest du dich mal selbst verteidigen?
Nö.
Nee, gut, okay, dann ist es sehr gut, dass du jetzt heute hier bist. Nur verbal, okay, ne, das passt ja zum Thema. Ne? Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, ich will dir so ein bisschen helfen, falls es doch mal passiert, dass du dich selbst verteidigen musst. Ich möchte einfach ein paar Ratschläge geben. Ich habe da so ein bisschen Erfahrung und ich glaube, du vertraust mir auch so, was es angeht. Ja. Jochen, es kann ja sein, dass jemand mal kommt und von oben so mit den Armen ja, auf den Kopf schlagen will, entweder nur mit der Faust oder auch mit dem Messer. Wie würdest du dich denn da verteidigen? Okay, gut. Mach nochmal. Okay, gut, kannst du hier runternehmen. Also, was ich dir raten würde, ist, wenn du deinen Arm höher heben würdest ja, und dann so einen Winkel und dann so einen größeren Winkel, ich sag mal so von 60 Grad einfach einnehmen würdest, ja, mit den Unterarmen zum Oberarm, ja, damit der andere dir nicht auf den Kopf schlagen kannst. Und gut wäre es auch, wenn du einen Schritt dabei nach vorne gehst. Ja?
Soll ich jetzt machen?
Nee, das hast du jetzt verstanden, oder?
Okay.
Ja. Okay, gut. Ja, was auch wichtig ist, dass du böse guckst dabei. Okay, gut. Jochen, fühlst du dich jetzt in der selbst zu verteidigen?
Nein.
Okay. Warum denn nicht?
Ja, sehen wir jetzt, oder?
Achso. Nee, aber warum denn nicht? Warum? Ich habe dir das auch jetzt erklärt. Wir haben uns darüber gesprochen. Ja, oder hast du denn noch Fragen?
Ja, können wir mal ausprobieren.
Ach, du willst es jetzt ausprobieren? Aber ich habe es dir doch jetzt erklärt. Ja, aber ich habe es dir doch jetzt erklärt. Wir haben jetzt darüber gesprochen. Achso, jetzt wollen wir auswählen. Okay, gut, dann probieren wir das jetzt mal aus. Genau. Also ich schlage jetzt von oben ja, mit der Hand und du blockst dann quasi. Ne? Okay, gut. Ich bin ganz auf dem iPad ist mein Skript. Ja? Mit den Daumen könnt ihr das iPad entsperren. Aaron, dann kannst du theoretisch weiter predigen, falls mir jetzt irgendwas passiert. Ja, und falls der Jochen jetzt ausfallen sollte, also die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ne?
Dann haben wir ein großes Problem.
Genau, da musst du jetzt hier die Moderation machen, weil er hat nämlich kein Skript. So, naja, also ganz locker, passiert überhaupt nichts. Ich mache das auch wirklich langsam. Wir wollen das ja auch lernen. Ja, ich schlage jetzt von oben und du blockst jetzt einfach, ja? Okay. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus, Jochen. Gut. Okay, dann machen wir das nochmal, so. Okay, sehr gut. Okay, jetzt noch ein bisschen fester. Sehr gut. Okay, fühlst du dich jetzt in der Lage, so einen Schlag abzuwehren?
Ja.
Gut, das wir setzen. Ja. Ja, was ist passiert? Ist interaktiv, ihr dürft jetzt reden. Learning by doing, ja. Also, sag mal, Jochen, beschreib das mal für dich. Als ich dir das erklärt habe, dann hast du schon so ein Bild gehabt, so eine Idee, ne? So ein lockeres, ne, Moment. Aber so richtig, so Sicherheit bekommen hast du erst beim Tun. Ne? Du hast gemerkt, hier, der schlägt gar nicht so fest, der hat es überhaupt nicht drauf. Ne? Der sieht so schwer aus, aber ist gar nicht so stark. Ne? Und du hast gemerkt einfach, es funktioniert und das hat dir halt einfach was gegeben vielleicht?
Sicherheit,
Selbstvertrauen in dem, was du tust. Genau. Also es ist immer ganz fuchsig, Sachen zu tun. Logisch, oder?
Ja.
Wer war das? Sehr gut, ja. Also eine Frau jetzt hat hier Ja gesagt, Männers. Ja. Also es ist schon ganz fuchsig, auch was man theoretisch lernt, ja, auch einfach anzuwenden. Sind wir uns einig? Keine Angst, wir werden jetzt kein Training machen. Ihr müsst jetzt nicht mit eurem Partner gleich kämpfen. Ja, so. Aber ihr merkt, so, wenn man nur theoretisch über irgendetwas redet, dann fehlt da noch ein Teil, ne? Wenn du zu deiner Frau sagst, ich liebe dich, ja, aber machst dann nichts, dann fehlt da halt noch was, ne? Da musst du schon mal einen Arm nehmen, ein bisschen knuddeln. Genau. Aber wir leben in so einer Welt, und auch in so einer, auch hier auch in der Gemeinde, auch in der christlichen Welt, wir leben in einer Welt, wo wir sehr viel über Theorie reden, wo wir sehr viele Sachen durchdenken, sehr viele Sachen bereden. Ja? Schaut euch mal einen Gottesdienst an, läuft so ein ganz normaler Gottesdienst auf, wir singen, ja, vielleicht beten wir noch miteinander, wir machen Sachen. Und dann, was hat der gestern gesagt? Ich war gestern auf einer Konferenz, dann war ich auch in so einem Lehrgang, in so einem Seminar übers Predigen auch, über Lehrer. Und dann sagt er, ja, die Christen haben die Gabe entwickelt, sich 30 Minuten selbst zu kasteien. Ja? Selbst zu kasteien, eine Predigt sich anzuhören, ja, und das auszuhalten. Also wir haben einen sehr hohen Theorieanteil, auch im Gottesdienst mit der Predigt, da redet jemand 30 Minuten ohne Unterbrechung über Theorie, über Gottes Wort. Und wir lieben es, doch zu diskutieren. Wenn ich im Hauskreis bin, dann wird auch sehr viel diskutiert über Gottes Wort und philosophiert. Ja, in der Bibel- und Gebetsstunde, da wird auch über Gottes Wort geredet und dann reden wir vielleicht so ein bisschen darüber oder man hört sich es nur an. Aber wo kommt das wirklich mal dazu, dass wir die Sachen anwenden, das tun, was wir gehört haben, was wir gemacht haben? Wo passiert das? Wo passiert das in deinem Leben? Ich glaube, dass hinter jeder Praxis oder guten Praxis auch eine gute Theorie steckt. Ich habe überhaupt gar nichts gegen die Theorie. Aber ich glaube, dass wir uns damit sehr schnell damit zufrieden geben, uns mit dem Gehörten abzufinden. Dass wir uns Dinge anhören und die finden wir auch gut. Und wir sagen, ja, ey, was der Manuel heute gepredigt hat, das war gut. Hoffe ich, dass ihr das sagt. Ja, das hat mich ein bisschen weitergebracht, das war toll. Ja, oder was ich da gehört habe und da. Und im Hauskreis haben wir so ein gutes Gespräch gehabt. Und das war so toll. Aber wo passiert es, dass wir anfangen, Dinge umzusetzen in unserem Leben? Und ich merke, dass wir Deutsche dazu neigen, oder Amerikaner auch, dass wir Deutsche dazu neigen, sehr viel zu philosophieren, sehr viel über bestimmte Sachen halt einfach zu reden und wenig zu tun. Unser Problem ist auch nicht, dass wir zu wenig wissen. Ja? Wisst ihr, wie viele Diätbücher ich zu Hause habe? Ich kann euch alle beraten, ich habe es drauf. Wisst ihr, was mein Problem ist? Die Umsetzung. Und bei den einen oder anderen, denke ich, der hat das gleiche Problem. Aber das ist ja in allen Bereichen so. Unser Problem, dass wir es haben, wir Deutschen, ist nicht das Wissen, sondern das Problem, das wir haben, ist das Umsetzen. Und das ist nicht nur ein deutsches Problem, das Problem gab es schon immer, das gab es auch in der Bibel, das Problem. Jesus hatte auch das Problem, er durfte predigen, ja, und Jesus hat immer sehr lange gepredigt, ja, und auch viel. Ich glaube, wenn der heute eine Prüfung machen müsste, bei Wolfgang Theiß, Jesus, ne, dann würde er da durchfallen wahrscheinlich, weil er so viele Themen angesprochen hat. Und kennt ihr da so eine ganz berühmte Predigt, die er mal gehalten hat? Die Bergpredigt. Ne? Und wie viele Kapitel geht die Bergpredigt? Heute wird es praktisch, bitte? Ist sie Theologiestudentin? Ja, okay. Ja. Sagen wir mal zwei. So. Alles gut. Also lange gepredigt, viele Themen und am Ende. Und ganz am Ende seiner Predigt gibt er noch ein Gleichnis, weil er nämlich genau weiß, dass viele hören und dass wenige es tun. In Matthäus 7,24 lesen wir, da sagt Jesus, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Turm tobt mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Jesus malt hier ein sehr dramatisches Bild vor Augen, was passiert, wenn wir nur hören, ja, wenn wir nur lesen und das, was wir gelesen haben, das, was wir gehört haben, nicht tun. Dann ist es nämlich wie ein Haus. Wenn wir das nicht tun, also Jesus hat ja vorher auch gesagt, was man alles so tun muss und so und was man nicht tun soll und Jesus sagt jetzt hier quasi, wenn du das nicht machst, wenn du nicht das tust, was Jesus gesagt hat, wenn du nicht danach handelst, dann bist du dumm. Dann bist du töricht. Dann bist du wie ein Dummer. Dann bist du sogar vielleicht fahrlässig, ja, weil dein Haus einbricht. Und wenn dein Haus einbricht und du bist da drinne, dann nimmst du Schaden. Aber stell dir vor, deine Familie ist noch in dem Haus. Dann nimmt deine Familie Schaden. Und es betrifft auch noch andere. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch will gern der dumme Mann sein? Wer von euch möchte der kluge Mann sein? Ja, da gibt es zwei, drei, die sich trauen zu melden. Heißt es dann, dass die anderen die dumm sein wollen? Ne, die enthalten sich einfach wahrscheinlich, genau. Also keiner von euch möchte der dumme sein, genauso wie ich nicht der dumme sein will. Aber warum verhalten wir uns dann manchmal so, dass wir nicht das tun, was Jesus sagt, dass wir das nicht umsetzen? Warum verhalten wir uns manchmal so? Was sind eigentlich so die Hindernisse, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Predigt hören, was sind eigentlich die Hindernisse, warum wir das Gehörte so schwer umsetzen? Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ich möchte, dass ihr euch kurz Zeit nehmt, mit euren Nachbarn mal darüber redet, was eigentlich die Hindernisse sind bei euch oder was ihr glaubt, ihr könnt ja auch das abstrakt sagen, ihr müsst ja nicht von euch reden, was natürlich cool wäre, aber ihr könnt auch abstrakt über euren Freund sprechen, was für ihn das Hindernis ist, Sachen in der Bibel umzusetzen oder Sachen umzusetzen, die ihr gehört habt in der Predigt. Nehmt euch mal Zeit, überlegt mal ganz kurz und sprecht mit euren Nachbarn mal darüber, warum tun wir uns so schwer, Dinge umzusetzen? Du musst ja jemanden suchen. Ja, ich merke, es wird langsam ruhiger. Ihr habt das schon sehr gut erörtert, das Problem, reflektiert, sehr gut. Haben wir mal ein paar Beispiele. Was ist denn so das Problem? Warum tun wir uns so schwer, Dinge umzusetzen? Möchte jemand mal was sagen? Laut. Das heißt, dass außerbiblische oder nicht geistliche oder christliche Dinge, sag ich mal, dann eine höhere Priorität haben und mehr Energie und Kraft kriegen, anstatt, also es ist Putzen wichtiger, als dann eben mal 5 Minuten zum Jesus zu beten, was man ja auch gut verbinden kann. Ne? Ja, gut. Haben wir denn sonst noch, das ist eine gute Idee, ja. Haben wir sonst noch irgendwie, was könnte ein Hindernisgrund sein, Dinge umzusetzen? Scham vor anderen. Genau. Warum? Was meinst du? Noch?
Ich weiß nicht, was der andere davon bedenkt, wenn ich so handle. Mhm.
Missionsbefehl zum Beispiel, ne? Jemanden von Jesus erzählen und dann könnte der andere denken, hier, das ist doch ein Schaden, dass du wirklich glaubst, dass so ein Toter lebendig geworden ist. Ne? Das könnte natürlich auch sowas sein, ja. Ariane, du hast gemeldet? Faulheit. Ariane, wir sind hier in der Gemeinde. Wir sind alles fleißige Menschen. Ja. Es gibt ja diese 3 Grundbedürfnisse des Menschen. Ne? Eins davon ist Schmerzvermeidung, das andere ist Lustbefriedigung, ja. Und das andere ist Schmerzvermeidung, Energiesparen, ne. Und das wäre dann die Faulheit, dass dann dieses Energiesparen, ich bin auch auf Energiesparmodus, ja. Bequemlichkeit. Ja, sehr gut. Also Bequemlichkeit, was könnte es noch sein? Okay, fehlende Vorbilder, also Leute, die vorangehen und die einen zeigen, wie das geht. Da gibt es so ein Konzept, so ein biblisches Konzept. Mensch, wie war das denn noch? Das fängt manchmal mit J an und hört mit Jüngerschaft auf. Jüngerschaft, glaube ich, war das. Ja. Was könnten noch Hindernisse sein? So,
Angst.
Angst wovor?
Den anderen.
Genau, vor den anderen. Aber, Angst habe ich auch bei mir auf der Liste noch, Angst vor den anderen, aber wovor noch Angst? Ich glaube, das war das Gleiche, nur mit anderen Wörtern. Du hast gesagt, versagen? Genau, und du hast gesagt, zu scheitern. Ja, also könnte man ruhig sagen, ist das Gleiche, oder? So, versagen und scheitern. Ja, genau. Man hat Angst, also wenn ich jetzt sage, lass uns jeden Tag 1 Stunde Zeit zum Beten nehmen. Ne? Da würden Leute schon aussteigen, weil die Angst haben, weil die sagen, ich kann das sowieso nicht. Oder die haben Angst davor, was soll ich denn 1 Stunde machen? Und wenn ich mir dann das vornehme, 1 Stunde zu beten, dann kriege ich das sowieso nicht hin. Also das könnte auch so ein Grund sein, Angst zu versagen, zu scheitern. Genau. Noch ein Grund, ich suche noch einen Grund, den habe ich mir hier auch geschrieben. Konsequenzen. Handeln. Und es könnten neue Leute kommen und sich bekehren. Genau, ja. Oder das Land kommt zu uns, das Essen schmeckt hier nicht. Ne? Das kann ja heute auch sein. Ja, das könnte alles verändern, so ein Missionsbefehl, wenn man den mal ausführen würde. Ne? Leute können zum Glauben kommen, ja. Angst vor der Arbeit oder Angst, auch Sachen aufzugeben zu müssen. Bequemlichkeit, irgendwas aufgeben zu müssen. Veränderung, ja. Was könnte noch ein Hindernisgrund sein? So, und ich denke jetzt schon ans Kaffee trinken gleich. Das war so ein Wink mit dem Zaunfall. Wie ist das denn, wenn ihr so einen guten Gedanken hattet, so eine Predigt, so ein Ding, boah, das war so toll, was der Flessi gesagt hat, oder keine Ahnung wer, oh, das war so gut und ich glaube, ich setze das mal um. Hey Nils, kann ich mit dir über das und das reden? Und dann trinkst du Kaffee und dann ist der Gedanke weg. Ja? Wie häufig ist es, dass wir gute Gedanken haben, auch in der Predigt oder wenn wir irgendwas lesen, und dann ist es nachher weg, weil auf einmal andere Gedanken kommen, weil wir diesen Gedanken, was wir umsetzen wollen, nicht irgendwie festsetzen. Gut, jetzt haben wir Problem, Identifikation gemacht. Jetzt kommt es auf euch an, Schwarmintelligenz. Nehmt euch nochmal ganz kurz Zeit und redet mal darüber, wie man nämlich, wie komme ich vom Hören zum Machen? Also, wir haben das Problem, Angst, Sachen vergessen, Angst vor Versagen oder andere Sachen. Aber wie könnten wir jetzt, was könnten wir jetzt tun, was könntet ihr tun, um ins Tun zu können? Nehmt euch da ganz kurz wieder Zeit, sprecht mit euren Nachbarn. Wenn ihr keinen habt, sucht euch einen, hier sind so viele Leute. Ja, das muss hier keiner alleine denken. Und diskutiert mal ganz kurz darum, wie ihr denn in das Machen kommen könntet. Ganz praktisch. Und los. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf, endlich eure Lösungsvorschläge zu hören. Die werde ich mir auch alle merken, hoffentlich. Seid ihr zur Lösung gekommen? Seid ihr zur Lösung gekommen, so? Ich erwarte Großartiges von euch dann. Ihr wisst ja, heute ist der Tag, an dem sich alles verändert. Ja? Mhm. Ja. Was meint ihr denn? Was wären denn gute Strategien oder wie kommt man denn vom Hören ins Tun? Sehr gut. Prioritäten setzen. Die richtigen Prioritäten setzen. Das ist auch ein komisches Wort. Das höre ich aber nicht gern. Ja. Gott gegenüber gehorsam sein. Genau. Okay. Sehr gut. Kleinen Anfang. Das ist ganz praktisch. Sehr gut. Trainieren. Repetitatio. Sehr gut. Ingo. Weil die Sachen umgesetzt haben. Jesus hat gesagt, tu das, was sie sagen, nicht das, was sie tun. Das stimmt, ja. Direkt handeln. Fehler machen.
Ja, man darf zum Fehlern keine Angst haben.
Okay.
Haben ja viele so Hemmung, ja, ich kann ja auch was sagen, aber trotzdem Fehler einsehen als Lernen aus Fehlern lernen.
Okay, also einfach doch zu wissen, auch wenn ich es mache und ich mache es falsch, lerne daraus, brauche keine Angst davor haben. Sehr gut. Sachen ausprobieren einfach. So? Ja? Was meint ihr, was noch?
Konkrete Ziele setzen.
Konkrete Ziele
setzen?
Mhm. Eins nach dem anderen. Also von oben nach unten und hinten nach vorne. So habe ich mein Zimmer mal aufgeräumt. Ja. Was noch?
Geht hin und macht.
Also geht hin und macht. Gehorsam sein, machen, tun.
Mhm. Und er bringt ja auch die, mit denen du redest. Du musst keine Verpflichtung haben, jeden Donnerstag am Morgen mal zu
spielen. Ich würde die Orangenkiste stellen. Also. Ja, ich.
Achso, ja.
Genau, auf Gott hören, ja. Bitte? Da habe ich was. Ja. Also, ich glaube, es liegt sehr häufig auch an ganz vielen kleinen praktischen Dingen. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, ja, eigentlich möchte ich nichts tun. Die sagen, boah, ich höre das und ich möchte nichts tun. Das kommt auch vor. Ich hatte das auch mal gehabt. Ja, ich wollte jemandem nicht die Füße waschen, obwohl Jesus mir das gesagt hat, wasch denen die Füße, ich wollte es nicht tun, aber der Herr war gnädig, hat mich gezwungen, das zu tun. Ja, das war dann gut für unsere Beziehung. Also, aber oft scheitert es doch so an den kleinen Dingen. Also ein ganz praktischen Ding. Ich glaube, ein Problem ist, dass wir von den Kommen nicht, von den Hören nicht ins Machen kommen, liegt auch daran, dass wir einfach zu viel hören. Gut, wir hören normalerweise Predigt, ne? Sonntags. Gut. So, jetzt machen wir eine empirische Umfrage. Wer liest täglich so in der Bibel? Einfach mal outen. Gut, wer liest täglich irgendwas Geistliches oder Bibelvers oder sonst irgendwas, ein Andachtsbuch? Hören geht auch. Ja, du kannst gleich nochmal melden. Ja, wer hört Podcast? Andere coole Pastoren, weil der eigene Pastor nicht ausreicht. Okay, gut, Podcast. Ja, also wir haben einen Informations- auch Überfluss. Ja? Wir haben sonntags eine Predigt, da geht es um ein Thema und dann höre ich mir den Tobi Teichen an am Montag beim Joggen. Ja? Da geht es um das Thema. Ja? Am Mittwoch ist der Zimmer dran, ja? Um das wieder zu erden, was Tobias Teichen gesagt hat. Ne? Dann höre ich mir das an und dann lese ich morgens noch meine Andacht. Ja? Und dann bin ich auf Facebook und gucke mir dann noch irgendwelche christlichen Videos an und du hast immer wieder irgendwelche verschiedenen Themen. Ja, und dann denkst du, oh, das ist ein guter Gedanke, den will ich umsetzen, das ist ein guter Gedanke, den, das will ich umsetzen, das will ich machen, das will ich machen, das will ich machen. Und letztendlich, was machst du? Nichts oder wenig. Ja? Und wir schwimmen immer so an der Oberfläche rum, wir hören hier Sachen, da Sachen, aber wir beschäftigen uns mit den Dingern in der Tiefe nicht. Und deswegen können wir da auch nicht so eintauchen. Und ein Tipp ist da einfach, weniger zu hören, und tiefer zu graben. Weil wenn du dich länger mit einer Sache beschäftigst, anstatt mit ganz vielen Sachen, wirst du letztendlich auch irgendwas umsetzen. Ja, fokussieren auf wenige Sachen, auf wichtige Sachen. Dann das, was die Ariane schon gesagt hat. Wie komme ich von Hören ins Tun? Kennt ihr die 1%-Regel? 1% tut normalerweise nicht weh. Ja? 1% spenden zum Beispiel. Tut nicht weh, ne? So, 10, das ist schon, da fängt die Schmerzgrenze an. Ja? Aber 1% von dem Gehörten umzusetzen, sich 1% vorzunehmen, etwas zu tun, kleine Schritte zu gehen. Ja? Es muss ja nicht die große Andacht sein, die man da morgens macht, eine Stunde, ja? Dass man sich eine eigene Kapelle im Garten baut und eine Liturgie entwickelt, die eine Stunde dauert. Sondern es reicht ja, wenn du morgens 2 Minuten die Bibel liest oder 2 Minuten betest. Wenn du kleine Schritte machst, wenn du irgendwas hörst, ja, lieb deine Feinde, wenn das Jesus predigt, lieb deine Feinde, und du hast so viele Feinde, dann kannst du nicht alle anfangen, die gleich zu lieben. Aber wenn du dir einen raussuchst, einen Feind, und für ihn betest und anfängst, ihn zu lieben. Was ist, wenn du dir eine Sache rausnimmst aus jeder Predigt oder aus dem, was du gehört hast, und setzt eine Sache um. Ich war gestern auf der Konferenz in Stuttgart, da hat einer gesagt, ja, alle wollen immer 100 Leute bekehren, 1000 Leute bekehren. Ja, was für ein Konzept, fang doch mal mit einem an. Ja, und wenn jeder einen bekehrt, überleg mal, wie viele sind wir jetzt hier? 60, 70, 80? Ja, wenn wir als Gemeinde sagen, wir wollen 100 Leute bekehren, das ist auch schön und gut, aber wenn jeder von uns sagt, wir wollen einen bekehren, mit einem über Jesus reden und in einen Menschen investieren, dann hat das schon einen Impact. Dann hat man irgendwie auch das Gefühl, ja, das kriege ich umgesetzt, das könnte ich machen. Ja. Manchmal sind diese, auch, da muss ich sagen, müsst ihr auch mit mir schimpfen, das ist auch die Prediger schuld, manchmal predigen die euch Elefanten oder ich. Dann sage ich euch Sachen, was ihr umsetzen sollt, weil ich denke, das ist so ganz fuchsig, ja, aber das sind so große Dinger, die kriegt man manchmal gar nicht umgesetzt. Das sind dann so Elefanten und du stehst vor diesem Berg und sagst, wie soll ich jetzt diesen Elefanten essen? Das funktioniert mit der 1%-Regel, aber dann irgendwann fängt er an einer anderen Stelle zu verwesen. Ja, und da müssen wir auch gucken, dass wir als Prediger den Leuten auch nicht so viel aufladen einfach. Aber fang an, eine Sache umzusetzen, einen Gedanken. Die andere Sache ist, das habe ich vorhin schon angesprochen, das passiert mir auch, da habe ich auch mit einigen Leuten schon drüber gesprochen, die hören gute Dinge in Predigten, ja, und denken, boah, das hat echt mein Herz berührt und das möchte ich umsetzen. Und dann gehen sie raus und reden mit mir über Koblenz oder über andere Sachen oder reden mit euch über Pferde, Kühe oder Musikbands oder selbst über fromme Themen, was einen bewegt und dann ist der Gedanke weg. Und wisst ihr, wie viel umgesetzt wird? Ganz, ganz wenig. Vielleicht wäre es gut, wenn wir uns irgendwie daran erinnern, an diese guten Gedanken. Und das gibt es, ganz einfache Sache. Ihr könnt euch nachher, wenn ihr wollt, so einen Stein nehmen. Ist total kitschig, was ich mache, aber das funktioniert. Ja. Nehmt euch einfach einen Stein nachher mit oder nehmt euch irgendwas anderes mit. Und wenn ihr einen guten Gedanken habt, ja, dann nehmt einfach diesen Stein und verbindet diesen Gedanken mit diesen Steinen, steckt ihn in die Hosentasche. Ja, in die linke meinetwegen. Und wenn ihr einen guten Gedanken habt, ja, dann tut ihr in die rechte. Und wenn ihr dann nach Hause kommt, dann nehmt ihr euch den Stein raus und dann fragt ihr euch, ja, warum war der Stein in der Hosentasche? Ah, da war doch dieser gute Gedanke in der Predigt. Und das wollte ich eigentlich umsetzen. Dass man sich so kleine Hilfsmittel macht. Oder ihr habt alle Handys, ihr könnt euch auch die guten Gedanken da aufschreiben. Ist okay in der Predigt. Denkt sowieso, wenn ihr am Handy seid, dass ihr mitschreibt oder dass ihr Bibel liest. Aber ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, eine Sache ist, dieses Denken, wenn wir im Gottesdienst sind und in der Predigt, dann warten wir öfters auch darauf, dass wir eine Theophanie haben. Ja? Eine Gottesoffenbarung. Dann sitzen wir da und hoffen, oder wir kommen dann zur Gemeinde und denken, boah, hoffentlich spricht heute Gott zu mir und berührt mein Herz. Hoffentlich werde ich heute verändert. Ja? Und wir warten so auf diesen einen Moment. Und wehe, der kommt nicht. Wehe, es kommt nicht dieser eine Moment, der mein Herz berührt. Weil dann war die Predigt schlecht. Dann hat es sich gar nicht gelohnt, in den Gottesdienst zu gehen. Aber wenn hier jemand vorne hier steht und predigt aus dem Wort Gottes, dann wirst du immer was mitnehmen können, wenn der aus der Bibel predigt. Ja, verspreche ich dir, du kannst immer was mitnehmen. Und wir sollten aufhören, auf diese Gotteserscheinungen zu warten. Darauf zu warten, dass Gott unser Herz in dieser Predigt berührt und ganz tief in mein Herz reinspricht und mich dadurch verändert. Wir sollten aufhören, uns darauf zu fokussieren, weil das ist so eine Art und Weise, das ist so ein Erlebnischristentum, ja, was auch seinen Zweck und Bereich hat, ja, und sein Gutes. Aber wenn der aus der Bibel predigt und da ist immer irgendetwas und du kannst immer etwas daraus nehmen und jetzt fang doch einfach mal an, das, was du da siehst, das, was du lernst in der Predigt, das, was da ist, fang auch mal an und wenn es dein Herz nicht berührt hat, fang einfach an, diese Dinge umzusetzen und gehorsam zu sein. Und ich verspreche dir, wenn du anfängst, diese Dinge, die du lernst, diese Dinge, die du in der Bibel liest, auch wenn dein Herz nicht berührt ist und du hast dieses kuschelige Gefühl nicht, und ich verspreche dir aber, wenn du das machst und du nimmst diese Sachen und wendest die an, wie den Missionsbefehl, geht hin, ja, ich kann den Matthäus 28 lesen und mein Herz ist nicht berührt vielleicht, ja, aber trotzdem ist das ein Befehl von Jesus Und ich fange einfach mal an, das umzusetzen. Dann verspreche ich dir, dass du Gotteserfahrungen machst. Die Gotteserfahrung steht nicht immer am Anfang vom Handeln. Manchmal steht das Handeln vor der Gotteserfahrung. Und wenn dein Leben langweilig ist als Christ und du erlebst zu wenig, vielleicht tust du zu wenig. Vielleicht wagst du zu wenig mit Jesus. Vielleicht bist du nicht gehorsam. Vielleicht bist du zu sehr in der Komfortzone. Und du denkst, dein Leben ist langweilig und ich wünsche mir, irgendwas mit Jesus zu erleben. Und du liest gerne diese Berichte und die Zeugnisse von anderen Leuten, aber lebst die Sachen selber nicht, weil du zu Hause sitzt und darüber liest. Weil du da sitzt und du schaust dir das bei Bibel-TV an. Anstatt, dass du rausgehst und deine eigenen Erfahrungen sammelst und deine eigenen Erfahrungen machst, weil du treu Gottes Wort bist und das tust, was Jesus dir sagt. Ich glaube, Jesus macht auch eins deutlich in diesem Matthäus 7, am Ende der Bergpredigt mit dem Gleichnis, dass es wie ein Investment ist, was wir machen. Auch die 1%-Regel. Stellt euch vor, es gibt Leute, die sparen nicht. Das ist auch okay, alles gut. Ja? Nee, eigentlich nicht. Aber es gibt Leute, die investieren nicht in ihre Zukunft, in ihre Altersvorsorge. Jetzt könntest du 0% investieren oder wie dein Anlageberater sagt, vielleicht 10%. Ja, und 10% wäre echt super und das wäre das Beste. Ja, und vielleicht sagst du, ich habe keine 10%, du machst es nicht. Und dann investierst du 0%. Aber wenn du 1% investieren würdest, wird es immer noch besser sein als gar nichts. Und ich glaube, wir müssen auch diesen Gehorsam, das, was Jesus sagt, wenn er sagt hier, tut das, was ich sage, seid gehorsam. Ihr seid wie kluge Männer und Frauen, wenn ihr das macht. Wenn ihr anfangt, da zu investieren, um kleine Schritte zu gehen, dann wird das Investment irgendwann ausgezahlt, dann gibt es nachher einen Gewinn. Und er sagt hier, dieses Gewinn ist dieses Haus, was auf dem Felsen steht und ist egal, komme was wolle, es bleibt stehen. Und es geht nicht kaputt und ihr nehmt keinen Schaden. Und das kannst du auf zwei Ebenen sehen. Du kannst es auf der einen Ebene sehen, ja, auf der ganz praktischen Ebene, dass wenn du investierst, wenn du dreimal die Woche Sport machst, ja, wenn du dreimal die Woche das Snickers weglässt, dann hast du irgendwann einen Gewinn davon. Vielleicht nicht sofort, du siehst nicht sofort in dieser Woche, wenn du auf die Waage stellst, dass du einen Gewinn davon hast, aber du siehst es vielleicht ein Jahr später, dass sich das ausgezahlt hat, was du jeden Monat kontinuierlich gemacht hast, weil du jeden Monat gehorsam warst. Das ist so ein Prinzip, das in dieser Welt gelegt. Wenn du jeden Tag 5 Minuten Vokabeln lernst, hast du nachher einen Gewinn. Dann brauchst du gar nicht mehr großartig Vokabeln lernen, wenn der Test kommt, weil du kannst die einfach. Und es macht sogar auch noch Spaß. Ja? Und du hast den Gewinn hast du halt nicht. Aber wenn du kontinuierlich wie so ein Mäuschen an den Käse isst, an diesen großen Erdammer, dann ist der irgendwann aufgefressen, dann hast du diesen Gewinn. Und Opa sagt immer, das Beste am Erdammer sind die Löcher, die schmecken am besten. Das habe ich auch mal geglaubt. Ja. Naja. Versteht ihr, was ich meine? Kleine Steps sind wie Investment. Wenn du täglich wie so ein Mäuschen deine Bibel liest, wenn du täglich wie so ein Mäuschen treu betest, wenn du täglich wie so ein Mäuschen hingehst und mit Menschen über Jesus sprichst, wenn du täglich hingehst und für deine Feinde betest, wenn du täglich hingehst so in kleinen Schritten, ja, und Liebe übst oder die Versöhnung lernst zu tun und dich damit beschäftigst, dann wirst du reifen, dann wird es irgendwann, wirst du ein reifer Christ sein. Dann gibt es einen Gewinn. Und wenn dann was kommt, hast du Bestand, dann bleibst du stehen. Dann bist du auf Felsen gebaut. Und du hast ein Investment und du bist ein Gewinn. Nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen um dich herum. Die Alternative ist, du sitzt den ganzen Tag auf der Couch, isst Chips und guckst Netflix. Herzinfarkt, voll vorprogrammiert. Du hast keine Power, du hast keine Kraft, du bist ausgelutscht, das Leben ist irgendwie schlecht und langweilig. Ja, das ist die Ebene, die Jesus sagt, tut das, was ich sage. Und Jakobus sagt es auch. Jakobus sagt auch, ja, ihr betrügt euch selbst, wenn ihr nicht das tut. Ja, Jakobus 1, 22. Wenn ihr das nicht tut und nur hört, dann betrügt ihr euch selbst. Jakobus und auch Jesus in diesem Kontext, das ist sogar so noch krasser, die sagen, wenn du keine Frucht bist, wenn du nicht das tust, was Gott möchte, wenn du nicht den Willen des Vaters tust und dir das auch irgendwie nicht wichtig ist, dann musst du dir die Frage stellen, ob du überhaupt dabei bist. Bist du überhaupt ein Kind Gottes? Hat Gott dein Herz verändert? Jesus sagt ganz klar, die mich lieben, tun den Willen meines Vaters. Wir scheitern als Christen manchmal, dass wir die Dinge nicht auf die Straße kriegen, dass wir nicht umgesetzt werden, kriegen. Aber manche Christen scheitern einfach, weil sie keine Christen sind. Weil sie da überhaupt kein Verständnis für haben, das, was Jesus sagt. Und sie tun es nicht, weil die sagen, hey, warum soll ich den Willen deines Vaters tun? Was soll ich mit Jesus? Innerlich verstehen die das gar nicht. Und Jesus sagt das hier in diesem Kontext, ja, viele werden sagen, Herr, Herr, aber ich kenne sie nicht. Jakobus sagt, das ist so, als wenn du in den Spiegel anguckst und du siehst dein Bild und gehst dann weg und dann hast du vergessen, wie du aussiehst. Viele sagen, ich möchte in den Himmel kommen, ich möchte, Jesus ist mein Retter. Er hat mich von den Sünden erlöst. Aber was sie nicht wollen ist, Jesus ist mein Herr, das heißt über mein Leben und ich tue das, was Jesus sagt. Und ich tue es nicht, weil ich keinen Bock habe, das zu tun, aber ich muss es tun als Knecht Christi, sondern ich tue es, weil ich den Vater liebe und wir haben die gleiche Mission. Wir wollen Menschen in eine lebensverändernde Beziehung zu Jesus Christus bringen. Wir wollen das tun, was Jesus möchte. Das Herz von Jesus, wenn ich mich bekehrt habe, kommt in mein Herz. Jesus lebt in mir und ich möchte das tun, was Jesus machen möchte. Und Jesus warnt hier, wenn du das nicht hast, bist du vielleicht nicht dabei. Aber Jesus war gehorsam. Jesus hat das ja getan, was Gott möchte. In Philipper 2 steht drin, dass Jesus gehorsam war, das getan hat, bis in den Tod. Für uns, für dich. Und ich will jetzt keine Angst machen, ich wusste, dass das kommt, dann irgendwie wird es ganz kalt hier auf einmal und die Leute kriegen Angst, ja, und fragen sich, bin ich dabei oder nicht? Ich möchte euch nicht erschrecken. Ich will euch auch keine Angst machen. Aber die Bibel ist auch voll davon, und da könnt ihr euch den ersten Johannesbrief anlesen, dass wir uns auch selbst prüfen sollen. Dass wir uns selbst prüfen sollen. Wie ist unsere Herzenseinstellung? Und oft ist es so, auch als Christ, ja, deswegen keine Angst, als Christ ist es oft auch so, dass du sagst, ich möchte den Willen meines Vaters tun und ich leide darunter, dass ich das nicht mache und ich bin Lutscher, ich bin Wurm. Ja, und du einfach Hilfe brauchst, Jüngerschaft. Und da ist auch Gemeinde auch gefragt, dass wir uns gegenseitig helfen, ermutigen, unterstützen, dass wir die Dinge auf die Straße kriegen, dass wir das umgesetzt kriegen, dass wir zum Touren werden, ich brauche Leute, die sagen, Emanuel, wie sieht es aus mit deiner stillen Zeit? Wie sieht es aus mit deiner Frau, mit deinen Kindern? Tust du da was? Machst du was? Wie investierst du da? Machst du das, was Jesus sagt? Komm, ich bete für dich, ich helfe dir. Ja? Und das brauchen wir auch als Geschwister. Das müssen wir uns gegenseitig auch geben. Dafür sind Hauskreise gut. Wenn du noch kein Hauskreis bist und gerne einen Hauskreis möchtest, melde dich bei mir. Das ist nämlich ein super Ort, um auch diese Sachen auf die Straße zu kriegen. Aber wenn du nur hörst und du kannst damit nichts anfangen, dann musst du dir Gedanken machen. Dann komm zu mir, dann lass uns drüber reden. Lass uns dafür beten, dass sich das ändert. Ich bete mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir einfach für dein Wort. Das ist so schön, es sind so viele tolle Sachen einfach in deinem Wort, auch so praktische Sachen. Und das ist auch so viel einfach. Manchmal denke ich, das ist so viel, alles umzusetzen und das überfordert mich auch. Aber ich danke dir, dass du einfach gnädig bist und dass du mir bestimmte Sachen auch aufs Herz legst oder mir auch einfach zeigst und auch durch Geschwister zeigst. Und ich bitte dich für uns, dass wir lernen, Sachen umzusetzen. Dass wir nicht nur hören und es da lieben, drüber zu diskutieren, sondern dass wir lernen, diese Sachen umzusetzen, in kleinen Schritten vielleicht. Dass wir mutig sind und Dinge einfach mal wagen und Dinge ausprobieren. dass wir dir vertrauen und das tun, was du sagst, weil wir glauben, dass du einfach den Überblick hast. Was einfach besser ist, vielleicht sich zu versöhnen, dass es besser ist, sich zu vergeben, anstatt böse zu sein aufeinander und unversöhnlich zu leben. Weil wir wissen, du hast einen guten Plan und wir wollen dir vertrauen, weil du weißt, was gut für uns ist. Und so bitte ich dich, dass du uns das einfach schenkst, ein neues Bewusstsein für das Tun. Und nicht das Tun, was wir denken, was gut ist, sondern das Tun, was du denkst, was gut ist. Und ich danke dir, dass wir nicht durch unsere Werke errettet sind, sondern ja durch deine Gnade, weil du uns erwählt hast, weil du ja für uns bist. Und ich bitte dich, ja, dass wir aus dieser Gnade heraus, aus deiner Liebe heraus, das tun, was du möchtest, den Willen des Vaters. Und ich wünsche mir so, dass wir einfach auch als Gemeinde bekannt sind dafür, dass wir Leute sind, die tun und nicht nur die da fromm sitzen und hören und kluge Sprüche reißen können. Und da bete ich für jeden Einzelnen hier. Du weißt, wie jeder Einzelne hier mit dir unterwegs ist. Und vielleicht gibt es jemanden, der dich noch nicht kennt, aber dich gerne kennenlernen möchte. Und da bitte ich dich einfach, dass du ja das Herz berührst, dass du ja die Person einfach ja in deine geistlichen Arme nimmst, ihr Liebe schenkst und errettest. Und du siehst auch, wer hier sitzt und schon länger nichts mehr mit dir zu tun hatte, wo die Beziehung einfach abgebrochen ist. Und da bitte ich dich, dass du ja diese Beziehung wieder stärkst, dass du das Herz so berührst, dass wir verändert werden, dass wir nochmal neu entflammt werden von diesem Feuer, vom Heiligen Geist, diesem Brennen für dich. Und so bitte ich dich um deinen Segen und ich danke dir einfach, dass du uns liebst und ich danke dir für dein Wort, Herr. Amen. Ja, wir werden jetzt das Abendmahl feiern. Und das ist auch, was wir tun können. Das ist total schön, dass Jesus, der war einfach fuchsig, der hat uns Dinge gegeben, die wir tun können, wie taufen zum Beispiel am 9.6. Ich habe noch keinen Täufling. Ich habe noch keinen, der sich taufen lassen will am 9.6. Aber ich möchte so gerne eine Taufe machen. Wenn du noch nicht getauft bist, das ist das, was du tun kannst. Jesus sagt ja, dass wir uns taufen lassen sollen. Als Zeichen ja, für die äußere Welt, für die geistliche Welt, für die sichtbare Welt und unsichtbare Welt, dass wir zu Jesus Christus gehören. Als Zeichen für dich, wo du sagen kannst, ja, an dem Tag habe ich es nochmal festgemacht und ich gehöre zum sichtbaren Leib Jesu Christi. Und ich bin ein Kind Gottes. Und das habe ich an dem Tag gesagt und der Pastor hat das über mich gesagt und der hat mir das nochmal zugesprochen. Die Gemeinde war da, die haben mich alle gedrückt, nachdem ich mich umgezogen habe, ne, und ich bin nass war. Ja, die haben mich gedrückt und das war so ein schönes Moment und ich kann da einfach dran zurückdenken und wenn die Anfechtung kommt, wenn der Teufel kommt und sagt, du bist kein Christ, du bist ein ganz schlechter Christ, kannst du sagen, nein, ich habe mich da zu dir bekannt, zu Jesus Christus, ja, und der Teufel hat keine Macht über mich. Und genauso hat Jesus uns auch das Abendmahl geschenkt, für alle, die an Jesus Christus glauben, die seine Kinder sind, das zu feiern, was wir erleben, diesen Gehorsam bis in den Tod, dass Jesus ja für unsere Sünden gestorben ist. Für das, weil wir ungehorsam waren, weil wir immer wieder scheitern, weil wir nichts von Gott wissen wollten. Dafür ist Jesus am Kreuz für uns gestorben, für dich gestorben. Und das dürfen wir feiern beim Abendmahl. Und ich lade jeden ein, am Abendmahl daran teilzunehmen, der das für sich sagen kann, der sagen kann, ja, Jesus Christus ist mein Herr. Und wenn du das noch nicht sagen kannst, mein Herr und Retter, wenn du das noch nicht sagen kannst, dann guck dir an, was die Leute machen. Und nimm dir vielleicht die Zeit und bete darum, dass Jesus dein Herr und Retter wird. Weil es gibt kein besseres Leben als ein Leben mit Christus. Das ist wie, als wenn du aus einer Höhle rauskommst. Wenn du ohne Jesus gelebt hast, lebst du die ganze Zeit in der Höhle. Und du weißt gar nicht, wie schön die Welt ist und was es alles so gibt. Und wenn du Jesus Christus annimmst und er dein Herz verändert, dann öffnet sich für dich eine ganz neue Welt. Und du hast eine größere Familie. Ne? Gut, ich möchte die Abendmahlshelfer nach vorne bitten. Und wir werden jetzt schon mal für uns, so müssen das Abendmahl feiern, dass wir dann euch einfach dienen können. Und ihr nehmt doch einfach diese kurze Zeit, dass ihr einfach zu Jesus betet, dass ihr ihm das sagt, was euch auf dem Herzen liegt. Oder vielleicht liegen euch ja auch Menschen auf dem Herzen, dann betet auch einfach dafür. Und dankt Jesus einfach für das, was er getan hat. Das ist ein Freudensfest, was wir hier feiern. Und wir können echt dankbar sein, dass wir das erlebt haben.